Hallo, ihr wunderbaren Frauen da draußen. Herzlich willkommen zum Podcast von Miriam
und Eva.
Das hier ist unser Projekt 40 Flow. Wir sind auf der Suche nach dem Sinn der Wechseljahre.
Des Klimakteriums, des hormonellen Übergangs, der Pubertät des Alterns oder einfach nur dieser chaotisch verrückten Zeit.
Was passiert da eigentlich mit unserem Körper und in unserem Leben, wenn wir 40 werden und auch schon davor?
Warum fühlen wir uns oft so erschöpft und missverstanden? Warum haben wir alle möglichen Symptome? Und was machen wir damit?
Geht es wirklich nur um plötzlich fehlende Hormone? Oder vielleicht eher um die Chance einer immens bedeutsamen Persönlichkeitsentwicklung?
365 Tage, ein ganzes Jahr. Diese Zeit nehmen wir uns. Unsere Mission? Wissenschaftlich fundierte Fakten sammeln.
Wir treffen Menschen, die echte Experten sind, teilweise schon seit Jahrzehnten forschen. Und wir werden ihnen die Fragen stellen, die uns beschäftigen und vielleicht auch euch. Und die Ergebnisse werden wir hier mit euch teilen. Vielen Dank, Christian, für die Einladung hier zu dir nach Innsbruck. Das ist tatsächlich unser allererster Podcast, den wir aufnehmen und wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist. Zu Beginn werden wir mal all unseren Gästen eine bestimmte Frage stellen. Was wäre aus deiner Sicht die effektivste Strategie für ein möglichst ungesundes Leben oder anders formuliert, wenn du ein Handbuch schreiben müsstest, so ruiniert man seine Gesundheit wissenschaftlich fundiert. Was stünde da drin?
Ich würde sagen, such dir Eltern aus, die dich richtig schlecht behandeln von früh an, die dir wenig Bindung geben, die kalt sind, harsch sind, die dir wenig Sicherheit vermitteln, wenig Liebe und andere Interessen haben als Kinder zu haben. Also ich würde meinen, das würde im Handbuch ganz vorne stehen, wenn du langfristig ungesund bleiben möchtest.
Das ist ja nicht so schön, ne? Also ich meine, das kann man sich ja dann doch letztendlich nicht aussuchen.
Nein. Man kann sich's nicht aussuchen, das ist richtig. Also da reden wir jetzt von einer Art Schicksal. Aber natürlich, wenn wir eine andere Gesellschaft hätten und eine andere Kultur, dann würde ich sagen, hätten wir möglicherweise weniger von solchen Eltern. Beziehungsweise wir hätten ein anderes Schutzsystem in der Gesellschaft, das eher in Anspruch genommen werden würde, nämlich Psychotherapie. Und das ist genau das, was eben nicht der Fall ist. Wir haben also weder das eine noch das andere und deswegen steht das alles ganz dick im Handbuch.
Genau, du bist Arzt, Psychologe und Wissenschaftler. Dein Fachgebiet ist die Psychoneuroimmunologie, kurz PNI. Worum geht's dabei?
Das ist ein relativ moderner Forschungsbereich, also Forschungsbereich ist wichtig. Also wir sind in der Psychoneurologie noch nicht in der Form klinisch unterwegs, dass man sagen kann, das wird bereits angewendet, was da die Psychoneurologen so erforschen, sondern es ist eben noch Forschung und noch gar nicht so alt. Also ich würde sagen, vielleicht der Beginn der Psychoneurologie ist so Mitte der 70er Jahre. Da sind die ersten Ergebnisse veröffentlicht worden in diese Richtung, wo man dann auch wirklich sagen konnte, das nennen wir jetzt Psychoneuroimmunologie. Und es geht darum, psychischer Einfluss auf Immunsystem und umgedreht, ganz wichtig, und das macht das Besondere aus dieses Forschungsbereichs. Wir haben auch die umgekehrte Wirkrichtung. Also wir wissen mittlerweile, dass das Immunsystem einen gewaltigen Einfluss hat auf Erleben und Verhalten. Und das macht das Ganze ziemlich komplex. Diese Verbindung natürlich zwischen Körper, Geist und Seele und sozialen Beziehungen ist was völlig Neues und sprengt meines Erachtens auch das Menschenbild der derzeitigen Schulmedizin.
Kannst du mal für alle Nichtwissenschaftler unter uns an einem Beispiel erklären, inwieweit die Psyche Einfluss auf das Immunsystem nimmt und damit auch ganz konkret die Gesundheit der Menschen?
Es gibt natürlich wahnsinnig viele Studien und dann gibt es ein paar Studien, die ich ganz gern zitiere, weil sie auch interessanten Zugang haben, wie man Fragestellungen beforscht. Und eine davon wäre eine Studie, die an Zahnmedizinstudenten durchgeführt wurde. Gar nicht so viele, es waren so 10 bis 15. Habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber es waren wenige. Und die wurden zu zwei Zeitpunkten untersucht. Einmal in den Semesterferien, wo sie relativ relaxed waren, und einmal kurz vor ihrer schweren ersten Semesterprüfung der Medizin, wo man davon ausgehen konnte, sie sind richtig belastet. Also zwei Zeitpunkte. Und was hat man gemacht? Man hat die Frage gestellt, inwieweit verzögert Stress die Wundheilung? Und um das Ganze ethisch vertretbar zu machen, wurde eine Wunde gesetzt, die relativ harmlos war, nämlich am oberen Gaumen, am harten Gaumen, eine sogenannte Stanzbiopsie, eine ganz kleine Wunde, also die kaum blutet. Und man hat dann an der Innenseite der oberen Zahnreihe eine Kamera befestigt, die von nun an Fotos schießt von diesem Wundheilungsprozess. So dass man sehen konnte per Kamera, per Fotos, wie schnell die Wunde heilt, also von Tag zu Tag. Und es konnte tatsächlich gezeigt werden, dass die Wunde während der Semesterferien, wo die Studenten relativ easy unterwegs waren, schneller heilte innerhalb von 8 Tagen im Schnitt im Vergleich zu dieser schweren Stresssituation. Da dauerte die Wundheilung 11 Tage. Also ein Unterschied von 3 Tagen. Und es mag jetzt harmlos sein. Und man könnte jetzt sagen, ein akademisches Ergebnis, was soll's. Aber wenn man das natürlich extrapoliert auf ein schweres traumatisches Ereignis der Medizin, angenommen, du hast einen Unfall oder du hast ein anderes traumatisches Erleben in der Medizin, Organtransplantation oder was auch immer, dann kann man sich gut vorstellen, diesen Stress, den du da hast, wenn der nicht sozusagen sozial unterstützt wird, positiv Angst dir genommen wird, dann hat das natürlich eine enorme Auswirkung auf Schmerzmittelannahme, Verweilzeiten, Wundheilungsverzögerung, Rückfälle und so weiter. Und das ist alles in der Medizin auch gezeigt, dass tatsächlich Angst, Trauma in diesen schweren Situationen durchaus massive Konsequenzen hat. Das ist natürlich klinisch hochrelevant.
Dann kommen wir nochmal zurück zu unseren Ausgangsfragen. Genau. Du hast extra ein eigenes Forschungsdesign entwickelt, um jeden Menschen ganz individuell und ganzheitlich zu erforschen. Die integrative Einzelfallstudie. Warum? Kannst du uns dazu noch etwas sagen?
Wir leben in einer dynamischen Welt. Das ist alles Prozess. Von Sekunde zu Sekunde läuft was ab. Ja? Und die herkömmliche Forschung schaut sich das nicht an. Das heißt, die nimmt einen Messzeitpunkt oder vielleicht noch 2, 3. Aber Prozesse werden da nicht abgebildet. Und die mitteln das über viele Menschen und schauen dann, ob Effekte nachweisbar sind. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, nee, wir gehen gar nicht in dieses Goldstandard-Design hinein, sondern wir schauen uns jetzt den Menschen in seinem alltäglichen gelebten Leben. Wir nennen diese Studien auch Life as it is lived. Also wirklich Alltagsleben wird da untersucht. Und da bitten wir unsere Probanden, Zeitreihen zu schaffen. Sowohl in der Biologie wie in der Psychologie, auch wie im Sozialen. In der Biologie machen wir es so, dass wir die Probanden bitten, ihren gesamten Hahn zu sammeln. Von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr abends, 8 Uhr abends bis 8 Uhr früh und das 1 bis 2 Monate lang. Es ist richtig aufwendig, aber der große Vorteil ist, dass wir in diesen Harnproben, in diesen kumulativen Harnproben, 12-Stunden-Portionen, durch eine Reihe von Stresssystemparametern und Immunparametern messen können und die eben dann über die Zeit, weil wir ja 1 Monat lang in 12-Stunden-Abständen messen, also 60 bis 100 Zeitpunkte haben. Und parallel dazu bitten wir immer in der Früh um 8 so ungefähr und um 8 abends psychologische Fragebögen zu beantworten. Und da kriegen wir dann Einblick in die emotionale Befindlichkeit, Alltagsroutinen, Schlafverhalten, Ernährung, Bewegung. Und dann haben wir noch die dritte Ebene, die soziale. Und das ist so unser Schatz. Das ist so die wichtigste Ebene überhaupt. Das ist dies, was die Menschen erleben während dieser Studien. Und wir haben ganz klar einen Hinweis, dass das, was wir sozial erleben, das, was wir in unseren Beziehungen erleben, was uns stresst, was uns positiv stimmt, das sind die wirklichen Taktgeber unserer Biologie. Und das sehen wir in unseren Studien ganz klar. Es ist ein enormer Einfluss, der von unserer sozialen Welt kommt. Und das ist genau das wiederum, was in der medizinischen Forschung, auch in der psychoneuroimmunologischen Forschung, in der herkömmlichen Forschung kaum untersucht wird. Also da werden wirklich nur Einzelfragen gestellt und dann korreliert mit Immunsystem und geguckt, wie kann man das so schnell wie möglich verallgemeinern kann über viele Menschen. Und das interessiert uns gar nicht. Wir sind gar nicht drauf aus, schnell zu verallgemeinern, sondern wir wollen wirklich sehen, wie schaut's denn bei einer Person aus? Einfach wirklich mal gucken, was passiert denn da? Also die sozialen Trigger für das, was im Biologischen ja sowieso redundant ist. Also wir alle haben Haare am Kopf, wir haben Augen, wir haben eine Nase, wir haben Mund. Das heißt, wir sind gar nicht mal so unterschiedlich, aber wir sind verdammt unterschiedlich, wenn es um unsere Leben geht und wie wir unsere Leben leben. Und lustigerweise, und das ist das Glück, das wir hatten, können wir super verallgemeinern. Also das, was wir rausfinden in der Biologie, finden wir eben heraus, weil wir ganz genau in der sozialen Seite gucken. Und eigentlich haben wir nach vielen Jahren genau das herausgefunden jetzt, wie sowas eigentlich dann doch zusammenpassen könnte, wenn man eben anders forscht.
Und was meinst du damit, wenn du von Zyklen sprichst?
das, was wir rausfanden, ist tatsächlich völlig neu. Wir ticken in Zyklen. Das hatten wir zwar davor schon gewusst. Ich habe das letzte Mal in meinem Medizinstudium gehört in der Physiologie, dass wir ja eigentlich Feedback- und Regulationsschleifen haben in unserem Organismus. Aber in der Forschung wird das nicht berücksichtigt. Und wir sehen es in unseren Studien, dass die Stresssystemreaktionen, die wir haben, in Zyklen ablaufen, rauf, runter oder runter, rauf und eben nicht nur linear in eine Richtung. Und wenn eine gesunde Person einen Stressor erlebt, dann kommt es zunächst zu einem Abfall des Cortisols im Harn und dann zu einem Anstieg. Und zwar mit einer relativ hohen Zeitverzögerung, die auch mit üblichen Forschungen gar nicht erfasst werden können. Also wir haben ja die Möglichkeit, wirklich über viele, viele Tage die Effekte analysieren zu können. Und wir sehen, dass es tatsächlich durchaus bis zu einer Woche dauern kann, bis das Cortisol dann angestiegen ist im Harn. Also zuerst Abfall und dann Anstieg bei einer gesunden Person. Untersuchen wir eine kranke, eine autoimmunkranke oder eine brustkrebserkrankte Person, dann sehen wir genau das Gegenteil. Das heißt, wir sehen, dass da zuerst das Cortisol raufgeht und dann runter. Wir nennen das in der Forschung Hypocortisolismus. Also das Cortisol reagiert nicht mehr normal auf einen Stressor, sondern sinkt eben langfristig, wenn ein Stressor stattgefunden hat. Aber eben, wie gesagt, zuerst auf Anstieg und dann Abfall. Und dieser Abfall ist hochgefährlich, weil Cortisol normalerweise bei einer normalen gesunden Personen die Entzündung, die bei Stress stattfindet, herunterreguliert. Das ist ein ganz normaler physiologischer Mechanismus. Bei Autoimmunpatienten oder bei brustkrebserkrankten Frauen ist es genau umgedreht. Das heißt, wenn das Cortisol sinkt, kann die Entzündung nicht mehr reguliert werden und steigt im Gegenzug an. Und das ist hochgefährlich langfristig, weil natürlich Entzündung letzten Endes bei Krebskranken die Krebserkrankung weiter anfeuert und damit letzten Endes chronischer Stress dann tatsächlich auch zu Rezidiven führen kann bei Brustkrebs. Und das ist durchaus auch schon gezeigt.
Warum ist das denn bei nicht kranken Menschen so, dass das Cortisol erst so viel später kommt?
Weil wir zuerst einen vegetativen Entzündungsträger haben. Der Sympathikus ist eigentlich die erste Instanz im Stresssystem. Das heißt, in dem Moment, wo du einen akuten Stressor erlebst und dein Herz pumpert und du hast so ein bisschen Schweiß und Atmung wird flacher und die Muskeln spannen sich an, dann ist der Sympathikus der erste, der feuert. Und der wiederum, der macht das mit dem Herzen, der macht das mit Muskeln, der macht das mit der Atmung, aber der macht das eben auch mit dem Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem wird zuerst hochgefahren. Was Sinn macht evolutionsbiologisch, weil natürlich es kann ja sein, dass du dich verletzt, es kann sein, dass du eine Infektion kriegst beim Stress und deswegen brauchst du dein Immunsystem ready und das macht der Sympathikus. Nur, wir nennen das auch Entzündung und Entzündung ist langfristig gefährlich und so hat der Organismus eben auch einen zweiten Stressparameter, nämlich das Cortisol und das wiederum dient dann dazu, diese angestiegene Entzündung wieder runter zu regulieren. Also schon wieder haben wir den Zyklus rauf, runter und das ist der Sinn des Cortisols und deswegen kommt es zeitverzögert. Wenn es sofort kommen würde, dann würden wir nicht diese gute, wichtige Anstieg des zellulären Immunsystems haben, das uns schützt, aber es darf eben nicht so lange im Organismus sein.
Und wenn ich jetzt im Auto sitze und ich reg mich auf, der fährt wieder vorne nicht.
Ja.
Oder dann komme ich nach Hause, dann fällt mir die Tüte runter. Wenn ich ständig immer diese Stressoren habe.
Richtig.
Und wenn das ständig immer nach oben geht, dann heißt das ja über die lange Sicht, ich habe immer diesen Stress, es kommt immer wieder zu neuen Entzündungen im Körper. Ah, was kann ich
die
denn?
Die aber immer wieder gegenreguliert werden. Aufpassen. Ja.
Okay.
Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ja. Also wir sind lernende Wesen. Wir sind Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Aktivität dauernd in Situationen kommen, wo sie überrascht werden, wo sie sich ärgern, wo was Negatives passiert und wo sie sich ja auch ein Stück weit anpassen, wo sie vielleicht eben auch lernen, um mit diesen Stressoren umzugehen. Nun gibt es natürlich Menschen, die das nicht tun, die sich dauerhaft aufregen. Ja? Straßenverkehr, gutes Beispiel. Ja? Und die natürlich vielleicht auch langfristig gesehen zu viel Entzündung im Blut haben. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Also es kommt schon darauf an, wie sehr lernst du und kannst diese Situationen, die dich stressen, langfristig auch wieder runterregulieren. Oder bleibst du in diesem Dauermodus? Gutes Beispiel ist eine schlechte Partnerschaft. Also wenn du unglücklich bist in deiner Beziehung und in Dauerstress dich bewegst, dann ist das tatsächlich ein Krankmacher. Wir reden aber dann von einem Hypercortisolismus. Also du hast dann auch zu viel Cortisol im Blut und dieses Cortisol macht dann alles Mögliche. Führt dann auch dazu, dass ja entsprechende Stoffwechselveränderungen stattfinden, die langfristig nicht gut sind. Also es ist dann ein dysfunktionales System, weil du eben Dauer gestresst bist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn wir jetzt von den chronisch gestressten, gesunden Menschen reden, dann müssen wir die unterscheiden von den dauergestressten, traumatisierten Menschen. Da reden wir dann von denen, die Autoimmunerkrankungen entwickeln oder Brustkrebsrezidive. Das ist eine ganz andere Story.
Ich glaube, die Frauen, die sind ein bisschen reflektierter, die denken vielleicht häufiger mal, Mensch, irgendwie, das läuft nicht, ich muss jetzt mal mit jemandem darüber sprechen oder so. Aber wenn ich jetzt einen Mann an meiner Seite habe, der so denkt, nee, du, bei mir ist doch alles in Ordnung, ich war doch immer so, was stört dich denn jetzt? Wie kann man denn dem jetzt sagen, tu doch mal was, was kann er denn tun? Oder was, wenn wir jetzt über Selbsterfahrung sprechen?
Ja, ist sehr schwer, die Frage, die du stellst, weil das ist schon auch eine Frage, warum ist der Mann so, ja, also es ist ein langer, langer Weg, warum Männer da so konkret auch sind und so mechanisch und eher so diese Emotionen nicht zulassen, abwehren, Krieger sein müssen in dieser Gesellschaft, wo ich mir nicht sicher bin, ob man da so einfach rangehen kann an einen Mann und sagen kann, du, jetzt öffne dich doch mal, lass doch mal deine Emotionen raus, geh doch mehr in soziale Beziehungen hinein, sei nicht so introvertiert, versteck dich nicht so sehr hinter deiner Leistung und deiner Arbeit und ich weiß nicht was alles. Das ist so leicht nicht machbar. Ich weiß genau, von wem du da redest und es gibt diese Menschen und die sind sehr erfolgreich in unserer Gesellschaft übrigens. Muss man sehr aufpassen. Also das sind so genau die, wo ich beobachte, weil ich auch mit diesen arbeite, mit den Funktionären, mit den Managern, mit den CEOs, wo ich sehr oft das Gefühl habe, dass dieser Leistungsaspekt, dieser Narzissmus, diese Macht, die auch haben, dass die natürlich in unserer Gesellschaft enorme Vorteile haben. Also der Workaholic im wahrsten Sinne ist ja eigentlich krank. Heißt ja Workaholic. Nur das ist eine Krankheit, die von unserer Gesellschaft ja hoch akzeptiert wird. Und solange es das ist, wahrscheinlich müssen diese Menschen oder Menschen mit Ä, mit zwei N, tatsächlich auch in solche Krisen mal kommen. Üblicherweise sind sie umgeben von sozialen Umgebungen, die davon profitieren, dass sie so sind, wie sie sind. Also warum soll ich mich verändern? Ist doch eh alles in Ordnung. Ich glaube, wenn es tatsächlich in schwerere Krisen kommen, Krankheit ist da oft eine, dann kann es sein, dass sie dann in diese Selbsterfahrungsprozesse gehen. Aber auch nicht alle. Eigentlich ist die Frage eine Frage nach einer Veränderung der Kultur und nicht nach einer Veränderung der Männer, sondern einer vielleicht auch männlichen Kultur, einer patriarchalischen Kultur, in der wir uns befinden, wo Stärke, Schnelligkeit, Quantität, Emotionslosigkeit, Militär Thema sind. Das ist ja Militär, oder? Du musst ja als Soldat die Emotionen wegtun. Das sind Soldaten der Gesellschaft, von denen wir reden.
Wenn man jetzt ganz provokant fragt, macht diese Gesellschaft, so wie sie momentan besteht, also in diesem Patriarchat, die Frauen krank?
Da leitest du sehr über in eine bestimmte Form von Krankheit, die mich auch sehr interessiert, weil ich bin jemand, der mehr in der Medizin auf das Medizinsoziologische guckt, als auf das Medizinbiologische, obwohl ich Psychoneuroimmunologe bin, aber ich schätze ganz besonders den komplexen Bereich der Psyche und des Sozialen und des Kulturellen. Ich glaube, dass Gesellschaft krank macht und nicht Gene. Gene müssen angezündet werden durch Außenfaktoren und das sind nun mal soziale Ereignisse. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da ganz besondere Krankheiten gibt in unserer Gesellschaft, die Frauen besonders erleiden, weil sie unter Druck stehen, weil sie sich nicht wehren können, weil sie unterdrückt werden. Manche. Das fängt ganz früh an mit Missbrauch, emotionalem, körperlichem Missbrauch und schafft bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die dazu prädestinieren, dann in bestimmte Krankheiten zu kippen. Und da hätte ich die Autoimmunerkrankungen im Visier, die immer häufiger werden und wo durch die Technisierung unserer Gesellschaft, durch diese Härte und diesen Materialismus tatsächlich auch entsprechende Nebeneffekte im Krankheitsbereich und im Geschlechtsbereich stattfinden. Auch die medizinische Forschung ist kühl. Sie ist entmenschlicht und entfremdet. Sie distanziert sich von Dynamiken. Sie distanziert sich von Unbewussten. Sie distanziert sich von Psyche und Sozialem und geht den einfachsten materialistischen Weg. Und deswegen haben wir diese integrativen Einzelfallstudien als Prototyp einer anderen Form von Forschung, die eben ganzheitlich unterwegs ist und sieht Wahnsinn, wie soziale Aspekte fundamental in die Biologie eingreifen. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, die Autoimmunerkrankungen sind eine hochinteressante Form der Erkrankung, die interessanterweise eben in vielen Fällen vor allem Frauen betrifft, nicht in allen, auch wichtig. Auch das ist interessant zu untersuchen. Warum gibt es Autoimmunerkrankungen, die vor allem Männer betreffen? Dann haben wir ein Gefälle in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft. Zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben in Deutschland vor allem jene, die aus dem Osten kommen. Auch ein neues Phänomen, Nordosten im Gegensatz zu Südwest. Muss man sich vorstellen, wie kommt das? Ist es genetisch? Also die Materialisten unter den Medizinern meinen ja, dass die weiblichen Geschlechtshormone dafür verantwortlich sind, dass Frauen Autoimmunerkrankungen entwickeln. Und da denke ich mir, aha, die Natur ist aber interessant. Hat weibliche Geschlechtshormone geschaffen, damit Frauen dann autoimmunkrank werden. Wie dumm ist diese Interpretation? Und wir haben auch tatsächlich zunehmend Autoimmunerkrankungen. Wir haben auch zunehmend verschiedene Typen von Autoimmunerkrankungen. Also das nimmt rasant zu und so schnell kann Evolution gar nicht funktionieren. Also das würde schon gegen Genetik sprechen und gegen diese Idee, dass weibliche Geschlechtshormone dafür verantwortlich sind. Also ich würde auf jeden Fall auf die Gesellschaft gucken, wenn ich erklären möchte oder verstehen möchte, warum Autoimmunerkrankungen entstehen und warum die so häufig werden. Und wie gesagt, in Deutschland haben wir das Gefälle auch sozial. Wir haben interessanterweise das Gefälle auch in USA, wo die Schwarzen und die Latinos, also die Randgruppen der Gesellschaft, ebenfalls vermehrt Autoimmunerkrankungen haben. Also irgendwas deutet darauf hin, dass es vielleicht was mit Unterdrückung zu tun hat und mit einer nicht ausgedrückten Aggression. Und das wäre auch unsere Hypothese in unseren Studien, dass wir davon ausgehen, dass Autoimmunkrankheiten viel damit zu tun haben, dass Menschen nicht sich entsprechend äußern dürfen in mächtigen Gesellschaftskonstellationen. Unterdrückung, Traumatisierung, Missbrauch wird immer deutlicher, dass das bei vielen Autoimmunerkrankten Thema ist. Da werden Menschen missbraucht, die sich nicht wehren können, Kinder, die in Beziehungen zu ihren Eltern in Abhängigkeit stehen, sich von Anfang an nicht wehren können und damit natürlich in solche schweren Dysfunktionen geraten.
Also wenn wir jetzt von Trauma reden, ist das dann immer gleich? Du wirst geschlagen, du wirst missbraucht sexuell, du wirst alleine gelassen, wirklich massiv. Oder sind das vielleicht auch Dinge, wo du nicht Anerkennung erfährst, wo du konfrontiert bist mit weniger Liebe oder Liebesentzug, wenn du nicht funktionierst? Ist das auch schon Trauma? Weil viele Absolut. Sagen ja, das ist ja kein Trauma, was du
erlebst. Absolut falsch, ja. Auf jeden Fall, Mikrotraumatisierungen sind hier auch mit im Spiel. Also genau das, was du angesprochen hast, ein harscher Umgang, eine Strenge, eine Striktheit. Wir reden hier von dieser chronifizierten, über die gesamte Kindheit und Jugend hinweggehende Kälte und Harschheit in der Art, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und das kann Mütter betreffen, wie Väter betreffen. Bericht noch, oft Autoimmunerkrankungen. Wenn man sie interviewt, dann sprechen sie von einem Elternteil, das eher kalt, kühl und harsch ist und das andere, das eher weich und sich nicht wehren kann und sozusagen dieses Klima nicht durchbrechen kann mit Klarheit und sagen kann, so geht das nicht weiter und sich sozusagen tatsächlich schützend auch hinter das Kind stellen kann. Das tut es eben nicht, weil es zu weich und zu schwach ist und das andere aber ja entsprechend militant mikrotraumatisiert.
Was ist mit Eltern, die zum Beispiel auch vielleicht auch selbst eine Depression haben oder psychische Erkrankungen?
Absolut. Das ist wie ein Infekt, der sich über Generationen zieht. Also auch in meinem neuen Buch Immunsystem neu gedacht, spreche ich davon, dass das Immunsystem eben nicht nur biologisch ist. Das ist für mich eine unglaubliche Reduktion in der Medizin, zu sagen, es ist alles nur Materielle zählt. Das Immaterielle ist mächtiger. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Also der Ekel vor etwas Verdorbenem ist ein fantastisches Immunsystem. Hätten wir den Ekel nicht, würden wir dauernd uns vergiften und sterben. Also es gibt ein Immunsystem, das im Emotionalen ist. Angst, Furcht ist ein super Immunsystem. Wird natürlich von einer materialisierten Gesellschaft verpönt, weil es eine schwache Emotion ist. Du bist ja ein Ängstlicher. Nein, es sind Menschen, die sich schützen und vielleicht auch schützen müssen vor Angriffen von außen und das vielleicht auch machen mussten schon von ganz früh und diese Art und Weise eben antrainiert haben. Du kannst mit dem Messer angreifen. Das wäre das Materielle, der Stoff. Du kannst schlagen mit der Hand. Aber du kannst natürlich auch jemanden Böses tun mit Worten. Über Liebesentzug, über eine sozial harsche Form kannst du unglaublich böse schädigen.
Ich würde gerne noch einmal zu den Autoimmunerkrankungen kommen, weil das natürlich, du hast es ja gesagt, ein auch großes Frauenthema ist. Wenn ich jetzt nur ein paar nenne, wie zum Beispiel Fibromyalgie, Multiple Sklerose, Hashimoto ist jetzt ja auch weit verbreitet, man findet es überall im Internet. Das sind ja alles Krankheiten, die sehr viele Frauen bekommen. Warum ist das so?
Warum die verschiedenen Typen der Autoimmunerkrankungen, da würde ich jetzt gar nicht rangehen, weil wir haben so wenig Forschung, was das betrifft. So wenig Forschung. Also die Forschung, von der man normalerweise ausgeht in der Literatur, das ist eine Forschung, die hat die Psyche gar nicht mit hineingenommen, hat die Gene analysiert, von vorne bis hinten und von hinten nach vorne, um dann am Ende zum Schluss zu kommen, sie wissen nicht, was die Ursachen von Autoimmunerkrankungen sind. Und wenn man als autoimmunerkrankte Frau oder Mann zum Arzt geht und sagt, so, was habe ich? Und man hat dann Autoimmunerkrankung und dann ist die unheilbar und man hat bis ans Ende seines Lebens entzündungshemmende Medikamente zu nehmen. So, das ist der Stand der Dinge. Und mit dem bin ich natürlich höchst unzufrieden, weil ich mir sage, das kann es nicht sein. Es gibt natürlich Ursachen. Und wir haben eben mit diesem Forschungsdesign, das, von dem ich gesprochen habe, erstmals meines Erachtens empirisch zeigen können, also wirklich auch mit Studie, mit Statistik und mit Biologie, dass da was stimmen könnte an den Überlegungen, die Mitte des letzten Jahrhunderts geäußert wurden in Interviewstudien. Und die haben tatsächlich einen Persönlichkeitstypus herausgefunden an Rheuma-Patienten und an Lupus-Patientinnen. Also eher zurückhaltend, dienend, sich aufopfernd, Wut nicht äußernd, in sich hineinfressend möglicherweise, sie gar nicht spürend, also es geht sogar noch einen Schritt weiter. Das sind nicht Menschen oder Frauen in dem Fall, die Wut tatsächlich spüren und sie nicht rauslassen, sondern die offensichtlich von Beginn an ihres Lebens lernen mussten, Wut gar nicht erst zu merken. Wenn aber Wut tatsächlich gespürt wurde, dann stand es unter Schuld und stand unter Strafe. Und diese komplexe psychodynamische Geschichte würde ich aus diesen Studien, die wir durchgeführt haben, und nochmal, wir haben sie in Einzelfällen durchgeführt und natürlich muss man sehr, sehr vorsichtig sein, hier von Verallgemeinerung zu sprechen und jetzt über alle Autoimmunerkrankungen das Gleiche zu sagen, aber dass das, was die Mitte des letzten Jahrhunderts herausgefunden haben, vielleicht doch stimmen könnte bis zu einem bestimmten Teil, das haben unsere ersten Studien zeigen können. Also da ist irgendwas im Gang, das mit diesen psychodynamischen oder auch gesellschaftlichen Aspekten zu tun haben könnte und eben nicht nur auf Genetik und weibliche Geschlechtshormone zu schieben ist, sondern tatsächlich größer formuliert werden müsste im Sinne einer Ganzheitlichkeit. Und da würde ich tatsächlich Unterdrückung und Traumatisierung und den Umgang des Traumatisierten mit dem Trauma und mit der Unterdrückung in den Mittelpunkt stellen.
Umgedreht hieße das aber auch, man kann möglicherweise durch eine gesunde Psyche, soziale Geltung und Wirksamkeit ein stabiles Immunsystem aufbauen, das sogar Kette rauchen nicht schadet. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt wäre ein Beispiel dafür. Er ist immerhin 96 Jahre alt geworden. Stimmt das oder funktioniert der Umkehrschluss? Umkehrschluss nicht?
Also ich finde die Frage ganz gut und den Umkehrschluss, warum nicht? Ich glaube an höher komplexe Aspekte in unserem Leben und der gute Helmut Schmidt mag ein glücklicher Mann gewesen sein, der in guten sozialen Beziehungen war, der gescheit war, der erfolgreich war, der vielleicht ein schönes Leben hatte und Kette geraucht hat, aber der offensichtlich andere Faktoren, höher komplexe, mächtigere Faktoren sehr gut ausgebildet hatte. Man sieht eben nur den Kettenraucher, aber man sieht nicht den, der dahinter steht. Und ja, klar, es war wahrscheinlich eine Sucht. Ich kann es nicht beurteilen, aber wenn jemand Kette raucht, dann wird es eine Sucht gewesen sein und dann wird es außerhalb des Genusses gewesen sein, weil ich würde jetzt auch sagen, wenn jemand aus Genuss raucht, dann würde ich es auf jeden Fall mal anders sehen, wie jemand, der aus Suchtgründen raucht, also als Kompensation für Elend raucht. Und das kann ich bei Schmidt nicht beurteilen. Aber vielleicht hat er tatsächlich Aspekte gehabt in seinem Leben, die wir gar nicht kennen und die ihn tatsächlich dann so alt werden ließen, obwohl er Kette rauchte.
Sind denn solche Themen wie auch die Wirksamkeit und die Macht, die er hatte, also er konnte ja auch wirklich Dinge verändern, also hatte anders als andere Menschen die Möglichkeit dazu, spielt das auch eine Rolle?
Könnte eine Rolle gespielt haben. Also die Kontrolle über Stressoren zu haben und sie gut bewältigen zu können und nicht ohnmächtig den Stressoren ständig ausgeliefert zu sein, sondern handlungsfähig zu sein. Wir wissen es von Antonovsky, dieses Salutogenese-Prinzip. Es gibt ja drei Bereiche, die das Kohärenzgefühl stärken. Und dieses Kohärenzgefühl ist so gesund. Das ist zum einen, du musst verstehen, was da eigentlich passiert. Du musst das Gefühl haben, es aber nicht nur zu verstehen, was passiert, sondern auch Kontrolle darüber zu haben, es zu verändern. Und das Dritte ist, du musst einen Sinn darin sehen, die Dinge, die du verstehst und kontrollieren kannst, auch umzusetzen. Also du musst das sinnvoll achten. Wer weiß, vielleicht hat Helmut Schmidt diese drei Aspekte durchaus in sich vereint.
In deinem neuen Buch sprichst du von vier wichtigen Verbindungen, die Menschen typischerweise suchen, um sich in ihrem Leben vollständig und gesund zu fühlen. Was meinst du damit oder was ist das? Was sind die Verbindungen?
Wir sprechen im Buch vom sogenannten kulturellen Immunsystem. Also nicht nur biologisch, psychologisch, sozial, sondern tatsächlich noch eine Ebene höher. Und es geht in dem Buch um eine Gruppe in Hawaii, die untersucht hat, wie die Indigenen in Hawaii sich zunehmend separieren von ihren ursprünglichen indigenen Lebensstil und Gesundheitsstil in Richtung US-amerikanischen Krankheitsleben und haben eben herausgearbeitet, was unterscheidet Indigene oder diese Kultur, die die haben, diese Gesundheitskultur von dem, mit dem sie jetzt im modernen Amerika konfrontiert sind. Und da gab es eben vier Aspekte oder Verbindungen, die du gerade angedeutet hast, nämlich die Verbindung zur eigenen Region. Also tatsächlich die kulturellen Errungenschaften, die Traditionen zu pflegen, die die Alten überliefert haben über Jahrtausende, ein archaisches Wissen über Natur, wie angebaut wird, wie genau dort in dieser Region Ernährung möglich ist, dann die Verbindung zu sich selber. Wir sprachen hier oft von Selbsterfahrung, also dass man sich selber kennt oder versucht kennenzulernen, woher man eigentlich herkommt. Dann die Verbindung zur sozialen Gemeinschaft als weiterer Verbindungsaspekt und die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft, also so dieser Aspekt von, ich bin Teil eines Zeitstrahls und erlebe mich als Verbindungsglied zwischen Vergangenem und Zukünftigen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man das alles zusammennehmen würde, dann gäbe es ein archaisches Wissen, das den Menschen und die menschliche Verbindung charakterisiert. Das, was in Hawaii ist, ist wahrscheinlich auch hier in Tirol. Man muss nur die Alten fragen. Und diese archaischen Strukturen, da reden wir dann auch von Religion, da reden wir von all diesen Aspekten, die über Generationen aufrechterhalten bleiben, weil sie offensichtlich was Gutes auch darstellen und was Gesundes. Naturheilkunde würde da sofort reinkommen, Erfahrungsheilkunde würde sofort in diese Aspekte hineinkommen. Und das ist enormst verdrängt. Das darf man wirklich nicht vergessen. Also es gibt einen Zeitgeist, der mechanistisch ist, materialistisch ist und der drüber walzt und alles, was alt ist und archaisches Wissen ist, einfach hinwegfegt und meint, das, was wir jetzt mit technischen Mitteln errungen haben, das, was wir jetzt herausgefunden haben in der Medizin als Beispiel, da kenne ich mich am besten aus, das zählt und alles, was die Alten mitgebracht haben, an Heilkunde, das ist esoterischer Schwachsinn und braucht nicht weiter zu leben, weil wir haben Wissens besser. Und das ist also eine Arroganz, eine Machtdemonstration der Technik, die ich auch in den letzten 5 Jahren für absolut überzogen gehalten habe.
Aber wenn man diese Verbindungen hat, das hält einen dann gesund?
Ich würde mal sagen, dass da ganz viel Kraft für Gesundheit existiert, ja, absolut. Und das sind ja ganz andere Strukturen auch. Ich meine, wenn wir von Sozialem reden, oder die Großfamilien, die am Land noch eher sind, oder der Landarzt, oder das sind ja alles Aspekte, die verloren gehen zunehmend, oder? Aber die ja eigentlich eine enorme Kraft in sich haben, von der wir wissen, dass sie Kraft. Ist ja nicht so, dass wir das jetzt bezweifeln würden. Wir würden ja nicht sagen, ach Blödsinn, ja. Stadtleben und Vereinsamung und Vereinzelung und Individualisierung und das Ganze ist ja viel gesünder und viel besser und die Technik da draußen, die Medizintechnik ist ja fantastisch und wunderbar. Nein, natürlich wissen wir es zunehmend, das ist alles nicht richtig. Und es wird Zeit eines Paradigmenwechsels. Und wird schon kommen.
Ich habe so ein befreundetes Pärchen und die sind auch in einer Kirchengemeinde und die haben sich dann, egal wo die hingezogen sind, so einer Kirchengemeinde angeschlossen und darüber haben die halt auch sofort soziale Kontakte geknüpft. Ne? Und wenn man dann an einem Ort bleibt und man hat dann über die Jahre die und die Kontakte, dann hat so ein aufgefangenes Netz da irgendwie und das fällt ja heute wirklich komplett weg. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das im Sportverein so hat, diesen Zusammenhalt. Klar, auch schon mit den Stammtischen dann hinterher, wenn man sich dann nochmal trifft und was trinken geht. Aber so die Kirche, ne, also eigentlich.
Nee, Kirche ist nochmal was anders, oder? Also die Studien sind also relativ klar, dass du bis zu 10 Jahre länger lebst, wenn du regelmäßig in die Kirche gehst. Und der Grund, warum, ist nicht das Soziale, also die Peer Group, sondern der Grund in der Forschung, was sie herausgefunden haben, ist das Kontrollbewusstsein. Also, dass du das Gefühl hast, dass du die Welt also handeln kannst, weil du dich von Gott geleitet fühlst. Das scheint der Punkt zu sein. Also dieses Gefühl von, es gibt jemanden, der über mir wacht, mich leitet und mich durchs Leben bringt.
Ist das die Abwesenheit von Angst?
Vielleicht dann auch, ja. Kommt viel dazu. Also da gibt es sicher ganz, ganz viele Aspekte, oder? Genau. Also ich finde das sehr interessant.
Ich muss auch sagen, ich habe auch manchmal das Gefühl, irgendjemand möchte, dass es für mich so und so läuft. Ich gehe jetzt zwar nicht in die Kirche, vielleicht mal Weihnachten oder so. Ich bete allerdings jeden Abend, muss ich sagen. Ein Gebet, was meine Oma mir damals mal beigebracht hat. Aber wenn irgendwelche kritischen Situationen oder so sind, dann denke ich mir auch wirklich ganz oft, das muss jetzt so sein. Irgendjemand möchte, dass es so für mich läuft. Und das wird schon richtig sein. Das hilft mir also auch. Und wenn ich jetzt höre, dass das, ja, vielleicht gehe ich mal. Dann müsste ich das mal häufiger machen.
Das ist genau der lineare Zugang. Das geht eben nicht.
Ja.
Also man kann nicht sich sagen, ach, jetzt habe ich gehört, Kirche ist so gut, jetzt gehe ich öfters in die Kirche. Mhm. Weil die untersuchen das ja genau so, oder? Also die fragen dann, wie oft gehst du in die Kirche jede Woche? Mhm. Und dann sagen halt manche gar nicht. Und dann sagen manche einmal die Woche. Und dann tatsächlich sieht man, dass nach einigen Jahren die damals gesagt haben, sie gehen nicht in die Kirche, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man sie nicht lebend antrifft. Nach einer bestimmten Zeit. Und dann natürlich wäre die normale Folge, hey cool, jetzt haben wir wieder was fürs Handbuch, mit dem wir jetzt losziehen und in die Kirche gehen, weil wir dann länger leben. Das funktioniert einfach so nicht. Also du brauchst eine Sozialisierung, oder? Und ich sehe, so am Land ist das natürlich ein ganz anderer Punkt, oder? In der Stadt hast du es selten, aber am Land ist es tatsächlich so, da haben die Kinder ihre Riten, da kommen die in die Kirche, das sind alles noch Aspekte, wo man sich schon vorstellen kann, dass über diese Kulturgabe, Sozialisierung langfristig auch Menschen, die am Land leben, auch länger leben. Das ist so. Wissen wir ja auch.
Okay, dann hätten wir noch eine Frage. Was hältst du von der Idee, die mentale Gesundheit bereits präventiv zu trainieren, so wie ein Muskel? Miri und ich waren gerade in Berlin und haben dort das erste Fitnessstudio für mentale Gesundheit ausprobiert. Hältst du von solchen präventiven Maßnahmen etwas?
Ich halte von der präventiven Maßnahme, dass wir uns um unsere sozialen Beziehungen kümmern sollten und für bessere Qualität sorgen und kompromissbereiter sind in den Beziehungen, die uns wirklich nahe gehen und wichtig sind. Da halte ich sehr viel davon. Aber bei mir gehen schon wieder alle Antennen hoch, wenn ich höre Muskel. Da sind wir schon wieder im Körperlichen, wir sind im Materiellen, wir sind in der Leistungsgesellschaft angekommen, im Optimieren. Ja, und dann im Endeffekt Fitnessstudio hört sich auch nach einem Unternehmen an, wo man mit dem Mangel in der Gesellschaft nochmal Geld verdienen kann. Jetzt springen alle auf, jetzt machen wir ein bisschen Geld mit mentaler Gesundheit und mit dem Ganzen. Und es mag ein Ausdruck sein für eine Entwicklung. Ja, es ist gut, dass es das vielleicht jetzt schon langsam gibt, aber es ist nicht das, was ich mir vorstelle, sondern es ist halt wieder vielleicht auch ein Missbrauch einer Idee, die halt wieder zu Geld gemacht wird.
Aber weißt du, ich finde, das ist ja der Punkt. Also es gibt gerade unfassbar viel im Netz, was man tun soll, lassen soll, was einem irgendwie Gesundheit bringen soll, auch psychische Gesundheit. Man kann ja unfassbar viel Information im Netz finden. Aber ich finde, dass die Wissenschaft und die Forschung unterrepräsentiert ist. Also ist mein Gefühl, dass die Ergebnisse von Forschung, auch zum Beispiel der Psychoneuroimmunologie, gar nicht so in der Gesellschaft ankommen. Die anderen sind so laut und ihr seid manchmal so leise. Ist das richtig, das Gefühl, was ich habe?
Das ist richtig, weil die Bewegung, und das ist vielleicht die gute Nachricht bei dem Fitnessstudio, weil die Bewegung kommt vom Bürger. Die Bewegung wird nicht von der Medizin kommen. Sie hat ein falsches Menschenbild und innerhalb dieses Menschenbild kreist sie seit Generationen, seit 300 Jahren. Der Mensch als Maschine hat keine Seele, hat keinen Geist, hat keine Beziehung. Wenn du in die Klinik gehst, gibst du an der Türklinke deine Biografie ab, deine Emotionen, deine Beziehungen und so weiter aus. Der Arzt versucht, die zu verstehen über Blutabnahme und über Ultraschall und bildgebende Verfahren. Das ist das Verständnis vom Patienten. Der Patient rebelliert. Er beginnt zu sehen, hoppla, da gibt's ja tatsächlich, wir haben ja tatsächlich gehört, es gibt Psychoneurologie. Man hat mal kurz die Tür aufgelassen und da sind Informationen rausgekommen aus dieser Scheinrealität der Maschinenmedizin. Die sind ja ganz anders. Da gibt's ja tatsächlich Informationen. Wir haben Medien, ja. Das heißt, das, was wir hier zum Beispiel tun, ist tatsächlich die epistemische Immunität der Bevölkerung zu erhöhen. Auch eine Form von Immunität, nämlich Wissen. Der Bürger will keine Pharma mehr. Der Bürger will keine Maschinenmedizin mehr. Aber er ist darin festgehalten, weil das Gesundheitssystem so organisiert ist und man brav einzahlt in eine Maschinenmedizin, weil in nichts anderes zahlen wir ein jeden Monat. Ja. Es ist zwar toll, vom Notarztwagen sofort abgeholt zu werden oder vom Hubschrauber hier in Tirol, das ist wunderbar, aber das ist Notfallmedizin, das ist akute technisierte Medizin, die ist auch in Ordnung, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich bash hier nicht auf Chirurgen, ich bash hier nicht auf diese fantastische technische Medizin, die uns hilft, wenn wir einen Herzinfarkt haben, aber ich bashe mal siehst auf die internistische Medizin, gynäkologische Medizin, neurologische, psychiatrische ist der Horror. Das sind alles Medizinbereiche, die den Menschen wie eine Maschine sehen und das ist er eben nicht. Er hat chronische Erkrankungen und diese chronische Erkrankung ist aufgrund einer Gesellschaft und Kultur, in der er sich befindet und nicht aufgrund von Genen. Und der Patient, der merkt langsam, dass da was schiefläuft. Es braucht eine Revolution und die Revolution kommt von unten, wie immer. Und deswegen sind es an sich gute Mechanismen, aber sie sind halt noch leider zu sehr eingebettet in eine kapitalistische Ideologie. Aber ich bin da vielleicht zu streng.
Aber vielleicht, also wenn man jetzt zum Beispiel über so ein Fitnessstudio für mentale Gesundheit spricht, vielleicht ist das auch das, was die Menschen jetzt gerade auch erstmal nur verstehen. Es muss ja irgendwie einen Weg geben.
Absolut. Ist völlig okay. Also insofern bin ich auch beruhigt und nicht mehr so streng. Gut, ihr habt mich überzeugt.
Wunderbar. Ist übrigens in Berlin, falls du hingehen möchtest.
Ja.
Das ist noch wirklich auch eine ganz wichtige Frage, ja, die wir an dich haben. Mhm. Auch das Thema Brustkrebs ist ja auch ein absolutes Thema bei Frauen. Ist das, also diese Häufigkeit von Brustkrebs, ein Spiegel der Gesellschaft?
Ich meine, das ist sehr, sehr intuitiv und sehr aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung. Und ich sehe halt die Welt als Psychosomatiker. Ich sehe sie als Psychoneuroimmunologe und für mich gibt es keine Krankheit, die nicht ein Stück weit gesellschaftlich bedingt ist. Und wenn ich mich bei Brustkrebs und bei dieser Häufung von Brustkrebs die Frage stelle, was könnte denn da für eine tiefere Thematik im Spiel sein, dann würde mir am ehesten die Frage nach Sinnfragen kommen, nach Selbstverwirklichung, nach warum in einem bestimmten Alter Frauen eine Brustkrebserkrankung kriegen. Das ist ein Alter, wo die Kinder erwachsen geworden sind. Das muss man als Eltern aushalten, dass Kinder flügge werden, dass sie autonom werden, dass sie keinen Bock mehr haben, mit ihren Eltern irgendwas zu machen, dass sie lieber mit ihren Freunden unterwegs sind. Das sind Kränkungen, die sind enorm. Und wenn du da nicht eine Alternative hast, wenn du da nicht eine Selbstverwirklichungstendenz hast, wenn du da in ein Loch fällst und eigentlich nichts mehr hast, weil du das nie wirklich durftest, vielleicht auch deinen eigenen Wert zu definieren, wo deine Möglichkeiten sind, irgendwie würde ich vermuten, liegt's da. Da könnten für mich Faktoren sein. Müsste man alles untersuchen. Die medizinische Forschung ist so verarmt, ist so entmenschlich, so entfremdet, dass sie sich diesen Themen nicht in dieser Form widmet, sondern immer noch nach den Genen und nach den Veränderungen im genetischen Material der Frauen wühlt und nach weiblichen Geschlechtshormonen, die wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, dass man Brustkrebs kriegt. Ich vermute mal, ja. Also das sind alles Sachen, wo ich mir denke, boah, sind wir weit weg. Sind wir weit weg von einer Forschung, die uns wirklich weiterbringt in der Medizin. Du kriegst heute bei einer Krebserkrankung, wenn du ein neues Medikament testen möchtest, kriegst du gar keine Kontrollgruppe mehr, die keine Chemo nimmt. Wie willst du ein Medikament, ein Chemotherapeutikum gegen Nicht-Chemotherapie überhaupt vergleichen? Geht ja gar nicht mehr. Die Menschen sind so verängstigt mit Krebs, mit diesem Stigma Krebs. Krebs ist zu einer unglaublichen politischen Waffe geworden, eines falschen Medizinsystems. Wenn du Krebs hast, dann hast du so Angst, dass du alles das machst, was diese Menschen, Ärzte, mit dir jetzt vorhaben. Du sagst nicht nein. Wer sagt nein? Wer wehrt sich als Mensch? Die allerwenigsten. Kriegst du keine Kontrollgruppe zusammen. Und allein an dem kann man schon sehen, wie kaputt dieses System ist. Das ist Wahnsinn. Das ist echt irre.
Was würdest du denn den Frauen, wir kommen ja für die Frauen jetzt auch. Natürlich auch für die Männer. Wir kommen auch für die Männer. Aber ich sag mal, was würdest du den Frauen empfehlen, wenn sie sagen, okay, wir würden gerne nicht krank werden. Wir würden gerne jetzt irgendwas für uns tun. Wir haben angefangen mit, was sollte man tun, möglichst ungesund zu sein. Dann ist jetzt die Frage, was sollte man deiner Meinung nach tun, damit man eben nicht Autoimmunerkrankung bekommt, damit man eben nicht Brustkrebs bekommt.
Ich muss es betonen, das ist jetzt nicht evidenzbasiert. Und zwar, jetzt rede ich von einer sauberen Evidenz, ja, nicht von dieser grauenhaften RCT, Randomized Controlled Trial Evidenz, sondern ich rede jetzt tatsächlich von einer Evidenz, die neue Forschung betrifft und die eigentlich gemacht werden müsste, aber nicht ausreichend gemacht wird. So, das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als einfach meine Erfahrung als 64-jähriger Mann hineinzubringen und auf diese Frage so zu antworten. Ich würde jetzt also sagen, steht auf. Steht auf. Steht auf innerhalb dieses materialistischen, kapitalistischen, patriarchalischen Systems. Schaut, dass ihr eure Weiblichkeit in den Mittelpunkt stellt für euch. Entwickelt euch. Lasst euch nicht unterdrücken. Ich denke oft auch an diese Situation, dass manche Frauen wirklich meinen, sie müssen die gleichen Karriereentwicklungen machen wie Männer und in diesen brutalen Systemen dann ihren Mann stehen. Da bin ich einfach wahnsinnig skeptisch. Ich habe oft schon, auch schon als Student mir gedacht, Mensch, eigentlich müsste der Mann zurückkommen und raus aus diesen Situationen und wieder mehr ins Leben, mehr in diese, weiß nicht, wie man das sagt, auch nicht in diese Mutterrolle, weil ich brauche auch keine Geschlechterverwischung, sondern es gibt Männer, es gibt Frauen, die haben ihre Aufgaben, aber es gibt tatsächlich soziale Entwicklungen, die eben offensichtlich stärker in einen leistungs- und materiellen und quantitativen Aspekt hineingehen. Und da würde ich mir wünschen, dass es softer, qualitativer, empathischer, sozialer, das sind ganz, ganz viele Aspekte, die ich sehr schätze, auch an zu einem Stereotypenbild vielleicht von Frauen. Ich mag das und ich glaube, ich sehe es als wahnsinnig gesund an, dieses vielleicht auch ein bisschen gelassenere und emotionalere und sogenannt schwächere Geschlecht. Allein wenn ich das schon höre, dann graust mir. Ja. Es ist kein schwächeres Geschlecht, es ist ein unglaublich starkes Geschlecht und der Mann ist auch ein starkes Geschlecht. Aber ich denke, da ungefähr würde ich gucken, wenn es um Gesundheit der Frau geht.
Super Schluss.
Ja.
Vielen Dank.
Perfekt. Danke.
Bitte, bitte. Gern geschehen.
Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann bleib gerne bei uns. Abonniere den Podcast, trag dich in unsere Newsletter ein und begleite uns durch dieses spannende Jahr voller Erkenntnisse und Aha-Momente. 40 Flow lebt vom Austausch. Bring dich ein, schick uns deine Fragen, Themen und Gedanken, denn wir sitzen alle im selben Boot und fischen gemeinsam im trüben Wechseljahrstümpel. Für weitere Infos, ehrliche Momente und Eindrücke von unserer kleinen Forschungsreise besuch uns auf Instagram oder 40flow.de. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns.